Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade mit Jan Wehn und Davide Bottot. Und ich dachte übrigens immer, man sagt Botto, Davide.
Ja, ein weit verbreitetes Missverständnis. Aber ey, mir ist alles recht. Ich habe mich an alles gewöhnt, alles gut. Ich weiß manchmal selber nicht mehr, wie man das ausspricht.
Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
Große gerne. Ehre. Jetzt habe ich mich selber im Satz unterbrochen. Wir sitzen nämlich hier, weil ihr euer Buch herausgebracht habt. Könnt ihr uns hören? Mhm. Und das läuft ja extrem erfolgreich, wie ich mitbekommen habe.
Ja, schon, auf jeden Fall, oder? Kann man sagen.
Ja, ich finde schon, ja. Wir sind positiv überrascht.
Ja, genau, das kann man wirklich sagen. Ich glaube, wir haben das beide überhaupt nicht erwartet. Aber es ist tatsächlich auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 6 eingestiegen.
Ja.
Und in der zweiten Woche sogar noch auf Platz 8.
Und das fand ich Wahnsinn, weil ich konnte überhaupt nicht einschätzen, wie so etwas dann funktioniert. Gerade weil es für mich eigentlich, es könnte auch einfach ein reines Produkt für die Rap-Bubble so sein.
Voll.
Was es aber ja scheinbar nicht ist.
Nee, aber ja.
Also ich hatte so dieses Ding, wir haben die ganze Zeit immer auf Amazon geguckt, wie so Idioten, halt, wo wir da stehen. Und das war dann mal auf 12 oder so, ne? Also alle Bücher. Und dann dachte ich schon so, okay, krass. Und dann, das war zum ersten Mal, wo ich dachte, vielleicht könnte jetzt was klappen mit dieser Spiegel-Bestsellerliste und dass dieser gottverdammte Aufkleber auf das Buch kommt. Und dann bin ich in so eine Buchhandlung gegangen und da lagen diese ganzen Bücher darum, da mit Charme und Deutschland hat Rücken und dieser ganze Kram und Thilo Sarrazin. Und dann war mir so, ja, natürlich klappt das nicht, weil das ist halt die Realität, sowas lesen. Halt Leute, so das ist der richtige, das ist halt so die Spiegel-Bestsellerliste. Und als es dann da aufgetaucht ist, war ich schon sehr überrascht. Haben wir uns auf jeden Fall gefreut.
Ja, auf jeden Fall, weil ich ehrlicherweise habe ich es genauso gesehen, wie du auch gerade gesagt hast. Ich konnte überhaupt nicht einschätzen, für wie viele Leute ist das jetzt relevant. Ist das für unseren Freundeskreis relevant? Okay, mit Bekannten oder Mitleidskäufern sind wir dann so bei 300 Leuten oder so, ja. Aber es ist ganz schnell irgendwie darüber hinausgegangen und hat ganz andere Leute erreicht. Und es ist schon echt schön zu sehen, wie sich das jetzt eben immer in immer mehr bundesdeutschen Haushalten wahrscheinlich finden wird. Auch als nette Geschenkidee zu Weihnachten oder Geburtstagen.
Werden so Bücherscharts oder Buchscharts, werden die nach Stückzahlen eigentlich berechnet oder nach Umsatz?
Gute Frage. Ich glaube aber schon nach Stückzahlen.
Ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt da so heftige Regularien. Ich habe mich dann auch da eingelesen. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel Kochbücher überhaupt nicht mitgezählt werden dürfen. Weil das ist quasi keine Eigenleistung, keine literarische oder journalistische, sondern das ist ja im Grunde nur eben, wie sagt man denn, Inhaltsangaben oder Zutatenhinweise, die aneinander geklatscht wurden. Dann so Reissues werden, glaube ich, auch nicht gezählt. Und ich glaube auch Dinge, die sozusagen eben mehrere Texte von verschiedenen Autoren zusammennehmen. Also das wird, glaube ich, auch nicht mit reingezählt. Ich weiß es nicht genau.
Ich würde gerne mal Charts lesen von Büchern, die gelesen werden. Also nicht, was wird am meisten verkauft, sondern was wird am meisten gelesen. Weil ich habe schon den Eindruck, dass die Bücherindustrie zum großen Teil darin besteht, dass Leute Bücher für andere Menschen kaufen oder sie sich kaufen, um sich irgendwo hinzustellen, die dann nie angefasst werden. Ähnlich wie Mancherie auch, glaube ich, zu 99% verschenkt und nicht gegessen wird.
Oder weiter verschenkt.
Ja, genau, weiter verschenkt. So. Das wären interessante Charts, aber die Erhebung wahrscheinlich schwierig.
Also war eine Box auch einfach egal für euch. Also das hätte ich so lustig gefunden.
Ich sag mal so, wir haben schon wirklich ernsthaft vorher überlegt, ob wir noch eine Compilation machen können. Ne? Also es war jetzt nicht so, lass uns das auf jeden Fall machen, sondern wir haben das halt eben in Erwägung gezogen, mit ein paar Leuten gesprochen, um eben diese Sachen, über die im Buch gesprochen werden, auch nochmal eben zum Hören zur Verfügung zu stellen. Das ist dann nichts geworden. Aber ich glaube auch, wenn man dann Compilation und Buch im Bundle verkauft hätte, das wäre auch schwierig geworden, ne? Weil das sozusagen zwei verschiedene Medien, also ich, keine Ahnung, so gefährliches Halbwissen, was ich hier so anstottere.
Die Premium-Box hätte, also eigentlich hätte es passieren müssen, aber war irgendwie nicht mal die Zeit für auch.
Ja.
So.
Also keine Sticker und keine Shirts in L von euch.
So krass eigentlich, ne?
Sind die Shirts immer L in den Boxen? Ich habe mir nur eine in meinem Leben gekauft.
Ich glaube, sie waren früher immer L.
Ja, früher auf jeden Fall gab es immer nur L. Mittlerweile kannst du aber auch beim Kauf schon eine Größe aussuchen tatsächlich.
Oh, mega.
Ich habe neulich nochmal das erste Rap-Shirt in einer Box tatsächlich unboxed, ja. Und es gab doch das Heavy Metal Payback-Album von Bushido, wo er dieses Ich bin Rap-Shirt drin hatte. Und das war aber nicht einfach nur beigelegt, sondern das war in so einer kleinen Verpackung. Man musste das sozusagen erst in einen großen Topf Wasser legen, damit sich das erst entfalten konnte, wie so ein Yps-Gimmick, wie so ein Urzeitkrebs oder sowas. Und für die Tour hatten wir ursprünglich auch den Plan, in jeder Stadt irgendwie ein geiles Rap-Merch-Shirt anzuziehen. Wir haben es aber beide nur so halbherzig verfolgt und deswegen habe ich wenigstens das Shirt, wo mir fällt jetzt gerade auf, ich habe es überhaupt nicht eingepackt, ist noch zu Hause. Also insofern
aber Jan vergesst hat immerhin, die Geschichte. Könnt ihr ja nicht sehen, hat OG Kimo Merch
an. Auf jeden Fall, bester Mann. Schöne Grüße an ihn und auch an Funkvater Frank, Entschuldigung bitte. Und auch an Langfinger Binho, auch sehr guter Typ aus der Zonky Mob Posse.
Ich finde super, wie du den Akzent übernimmst, sobald du über die beiden redest.
Ja, ich wohne jetzt schon so lange da in der Ecke, dass es langsam in Fleisch und Blut übergeht, auf jeden Fall.
könnt ihr euch noch an euer erstes Merch-Shirt erinnern?
Erstes Merch-Shirt. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich meiner Mutter so ein Dynamite Deluxe-Logo gegeben habe, dass sie es mir auf ein T-Shirt bügelt. Mhm. Und weil man so zwei Bügelfolien, habe ich mir auch noch Dilated Peoples auf ein T-Shirt bügeln lassen. Das, daran kann ich mich erinnern. Vielleicht war das auch das erste Merch-Shirt, ja.
Ich glaube, bei mir tatsächlich ein Mongo-Clique-Pullover, auch von meinen Eltern.
Wie, das ist aus illegal?
Shop. Ja, natürlich. Nicht aus dem Shop, sondern wirklich illegal.
Also aus diesem illegalen
Bootleg-Shop. Nein, es war so. Ich habe diesen Pullover in der Juice gesehen und habe auch relativ schnell gecheckt, dass es da drei Varianten von gibt. Einmal den schwarzen mit dem weißen, dann den weißen mit dem schwarzen und dann aber auch den schwarzen mit dieser Reflektorfolie sozusagen.
Gibt es nicht diesen Mythos, dass es diesen weißen nur gab, weil Ferris seinen verloren hat und den dann im Weiß nochmal nachproduziert hat?
Boah, da weißt du mehr als ich.
Boah,
auch als du, weiß oder? Das. Weißt du das?
Das weiß ich nicht.
Okay, jedenfalls. Ich habe das da gesehen, aber auch gecheckt, dass es in den ganzen Merch- und Mail-Order-Katalogen einfach nicht gab. Mhm. Und habe dann gesagt, ey, Mama, Papa, ich wünsche mir zum Geburtstag diesen Pullover. Und mein Vater ist hergegangen mit dem Foto und hat in Paint damals, ja, also was anderes hatten wir einfach nicht auf dem Computer, hat er sozusagen diese Krone nachgebaut, hat diese Schrift auch aus einer vorhandenen Arealschrift oder so eben quasi dann so ummodelliert, dass es so halbwegs aussah wie auf den Mongo-Clique-Pullovern. Und dann haben die irgendwie so Bügelfolie gekauft, haben schwarzen Pullover geholt, dann wird das da drauf gedingst und dann habe ich zum Geburtstag gekriegt.
Mega mystisch.
Das ist heftig,
unfassbare,
oder?
Unfassbare Geschichte, ja, habe ich noch krass. Nie gehört.
Ja. Gibt noch eine andere Geschichte, ja. Die hat nichts mit Rap-Merch zu tun, aber...
Kevin hat vorhin gesagt, wir können so weit ausschweifen,
ja, ja. Deswegen,
er bereut es schon.
Deswegen, in der Juice gab es hinten, genau wie auch in dem, wie hieß denn das, Five, das NBA-Magazin aus dem Piranha Media Verlag?
Five, ja.
Ne? Da gab es hinten auf der allerletzten Seite, also quasi auf dem Rücken des Heftes, gab es innen drin immer, außen gab es immer so eine Sir Benny Miles Werbung und innen drin immer so Dings, Kicks aus München, dieser...
Ja.
Dieser
das war auch so ein Newsletter, den haben wir bekommen. Da konnte man ihn so aufblättern,
genau. Und
das halbe Kinderzimmer war nur noch Prospekt.
So, richtig. Und da gab es immer so runtergesetzte Pelle-Pelle-Jeans, die irgendwie unten eine falsche Naht hatten oder was auch immer. Und die habe ich halt auch immer bekommen dann. Aber ich wollte halt unbedingt noch so einen Jeansanzug. Aber der war halt schweineteuer. Und dann habe ich aber gesehen, dass damals bei C&A auf jeden Fall einen deutlich günstigeren gab. Hab den gekauft mit meiner Mutter zusammen. Und dann habe ich ihr meine Pelle-Pelle-Hosen gegeben, die hinten schon abgelatscht waren. Und dann hat sie die Lederschilder sozusagen hinten abgemacht, ne, am Gürtelbund und hat die dann auf diesen Jeansanzug von C&A genäht.
Rap einfach.
Ja. Wirklich Rap.
Sehr, sehr Hip-Hop.
Genau. Ja. Und ansonsten Blumentopf 1-2, aber das ist alles irgendwann verloren gegangen. Ich hätte es voll gern. Ich hatte einen 1-2-Pulli, ich hatte auch, was hatte ich denn noch? Ich weiß gar nicht mehr genau. Es gibt noch eine Merch-Story, darf ich dir auch noch kurz erzählen?
Klar.
Und zwar, ich komme ja aus dem Pott und, war einer von wenigen Leuten in meiner Klasse, die damals Rap gehört haben oder generell auch bei uns in der Stadt irgendwie. Und ich wollte damals unbedingt dieses sandfarbene Beginner-Shirt mit dem Fuchs-Logo einfach drauf haben. Das gab es damals bei, wie hieß denn diese Mail-Order? Mir fällt es immer nicht mehr ein. Egal, ihr wisst Bescheid. Jedenfalls habe ich einem Freund erzählt, dass ich mir das jetzt bestelle. Und der hat es jemand anderem erzählt von der Realschule. Und dann kam der in der Pause rüber zu mir, der Typ, und meinte so, ey, bist du Jan? Ich so, ja. Ich habe gehört, du willst dieses Beginner-Shirt bestellen. Und ich so, ja. Das machst du nicht. Ich so, warum mache ich das denn nicht? Also ja, wenn du dir das jetzt bestellst, dann komme ich nächste Woche wieder und dann ziehst du das vor mir aus und dann verbrenne ich das. Ich will der Einzige bei uns in der Stadt sein, der das trägt. Und dann habe ich es mir nie bestellt.
Krass. Mein erstes Merch-Shirt war von Snagger und Pillard.
Nice.
Es war 2007 und da war S&P stand drauf und darunter asozialen Lifestyle.
Ja.
Was ich natürlich auch in 2 oder 3 XL besaß.
Klar.
Und,
hast du es noch?
Ja.
Heftig.
Und ich war 16. Und also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. So, ja, das ist mein neues T-Shirt, Mama.
In der Zeit, hast du den asozialen Lifestyle auch gelebt zu dem Zeitpunkt?
Boah, keine Ahnung. Ich habe es auf der Abitur gekauft. In Oldenburg seiner Zeit, wo Illo dabei war und Tropf und ich weiß gar nicht, ob Emery da auch dabei war. Die Specialists waren dabei. Also eigentlich eine heftige
die
Tour.
Die Specialists?
Ja.
Okay.
Das war dieses Video, wo Snagger auf dem Stuhl ausgerutscht ist, die Tour.
Mit Hurenbock? Ruhrpott? Nee.
Wo der Crowdsurfen Und ist dann auf der Bühne ausgerutscht und das war in irgendeinem Club in der Nähe von Freiburg. Da gibt es das krasse Video.
Okay, das habe ich gerade in Zeichensprache nicht verstanden. Sorry.
Hier werden Facts aus dem Off
auf gedroppt. Jeden Fall. Krass. Sentino ist mein Ghostwriter, habe ich zu der Zeit auch getragen. Natürlich auch in 3XL, das Shirt.
Sentino ist mein Ghostwriter. Ich habe wirklich mal eine Line von Sentino ghostwritten bekommen.
Das war doch Teil dieser legendären Splash-Geschichte, wo du rappen durftest.
So sieht's aus. Jetzt habe ich so ein bisschen ungeschickt darauf hingelenkt. Das wollte ich gar nicht machen, sorry. Aber Sentino, guter Mann.
Auf jeden Fall. Ausruf Sentino.
Und wer da gerade aus dem Off reingequatscht hat, das war Ilke, euer Tourmanager, denn heute startet ja euer crazy stupid Tourlife.
Unser Personal Assistant.
Ja. Ganz genau, das wurde heute Morgen schon sehr, wie sagt man denn, unglamourös eingeläutet, nämlich in dem Moment, in dem ich um 5 Uhr aufgestanden bin, um mit dem Zug von zu Hause nach Hamburg zu fahren, um da noch zu arbeiten auf der Fahrt. Aber jetzt sind wir richtig angekommen, wir waren gerade schon bei Rocket Beans, haben das erste Interview gegeben, jetzt sind wir hier bei dir und dann geht's nachher auf die Stage. Wann ist Curfew? Ich habe immer noch nicht gecheckt, was das ist eigentlich.
Get in. Vorhang halt.
Ah,
wenn der Vorhang fällt.
Nee, das ist doch ein Curtain.
Ach so, krass. Habe ich noch nie hinterfragt, für mich war mal völlig klar. Stimmt eigentlich.
Aber Curtains up, auf jeden Fall auch Ausruf, wenn wir hier schon in Hamburg sind. Ne?
Stimmt wohl.
Heftig. Habe ich mich letztens gefragt, was aus Frequency geworden ist.
Hast du da keine Insights
dazu? Der macht auf jeden Fall
Musik. Ich habe gehört, dass er noch Musik macht, aber da kommt ja nichts raus. Also würde ich gerne mal, ich hatte den damals so krass.
Der wohnt in Hamburg?
Ja, ich glaube schon. Immer noch. Ja. Aber jetzt haben wir hier die ganze Zeit rumgequatscht, aber für die Unwissenden, was hat es eigentlich mit eurem Buch auf sich? Das müsst ihr jetzt noch einmal schnell erklären.
Das wir wollten die Geschichte
ein paar Mal häufiger gemacht.
Ja. Wir wollten die Geschichte des deutschen Rap erzählen. Oder von Deutschrap oder Rap in Deutschland, deutschsprachigen Rap in Deutschland. Und haben überlegt, dass wir das als Oral History machen wollen. Das heißt, wir haben über 100 Leute, vor allem Rapper, Musiker, aber auch ein paar Leute, die da irgendwas, von denen wir glauben, dass sie dazu was Substanzielles, Interessantes zu sagen haben, haben wir interviewt. Dann haben wir ihre Interviews auseinandergeschnipselt und das wieder so zusammengebaut, dass sich daraus eine Geschichte ergibt. So als würden all diese 100 Vögel, 110 oder was es waren, um einen Tisch sitzen und gemeinsam diese Geschichte erzählen.
Ja.
Das ist das Format. Es hat so knapp 500 Seiten. Zuerst war es noch viel mehr. Und man hätte natürlich auch noch mal viel mehr Leute fragen können und mehr Perspektiven da reinbringen können. Aber wir glauben schon, dass es einen relativ guten Überblick gibt. Und vor allem, das war uns eigentlich das Wichtigste, jetzt nicht jeden Nebenstrang erwähnen. Und es gibt extrem viele Leute, die gute Musik gemacht haben und da nicht so vorkommen. Aber diesen roten Faden von den Anfängen bis ins Heute zieht, so dass man nachvollziehen kann, wie eines zum anderen kam und warum sich die Musik heute so anhört, wie sie sich anhört und warum sich die Szene oder wie man das nennen möchte, so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat.
Aber gerade das kommt auch ganz gut durch, finde ich, weil man ja mit den Protagonisten sie ja nicht nur von ihrer eigenen Musik erzählen, sondern auch jeweils erzählen, wie sie überhaupt dahin gekommen sind, Rap zu hören, durch wen und so weiter. Und deswegen, man die Künstler, die man heute feiert oder damals gefeiert hat oder irgendwie interessant findet, man versteht halt sehr, sehr, sehr viel mehr, weil einfach auch deren Geschichte zeitgleich miterzählt wird.
Voll. Ich fand auch ehrlich gesagt, ich habe irgendwo mal gelesen oder irgendjemand hat es mal gesagt, dass die langweiligste Frage ist, die man jemandem stellen kann, wie er überhaupt zur Musik gekommen ist. Aber
ich
wollte gerade sagen, du hast es auch irgendwann schon mal gesagt, David. Und ich finde es die interessanteste überhaupt. Wie kommt jemand dazu zu sagen, ey, ich stelle mich jetzt vor ein Mikrofon oder ich kaufe mir ein Mikrofon oder suche mir jemanden, der eins hat oder ich nehme mein Handy und rap da rein und so dieser Antrieb, was muss dafür passiert sein, dass jemand das tut? Das ist eigentlich das, was mich immer noch oder am meisten
anfängt, über diese Leute zu schreiben.
Oder das, genau so. Ich fand es einfach immer schon wahnsinnig spannend und deswegen habe ich das auch alles immer damit begonnen, jedes Interview. Es ging immer darum, so wie bist du zum Hip-Hop gekommen? Wann hast du das erste Mal von Hip-Hop gehört? Was war der ausschlaggebende Punkt für dich?
Könnt ihr das für euch noch so benennen?
Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise, ich erzähle in jedem Interview ein bisschen was anderes. aber ich bin ja 86 geboren und ich meine auf jeden Fall, dass es 94 mit RHP losging. Ich habe da das erste Mal ein Video von denen im WDR gesehen, bei Thomas Germann in der Sendung Hitclip. Ausruf Thomas Germann auf jeden Fall. Und das fand ich schon krass. Und dann ein Jahr später oder so irgendwann begab es sich, dass meine Eltern beschlossen haben, nachdem sie mich und meine Schwester bekommen haben, dass sie gerne nochmal sowas wie ein Leben hätten und haben händeringend nach jemandem gesucht, der auf mich und meine Schwester aufpasst. Mhm. Und das war eine Freundin aus dem Bekanntenkreis, die war zu dem Zeitpunkt irgendwie 15, 16 oder so. Und wir haben dann abends irgendwie, weiß ich nicht, wir haben schon Bücher gelesen und so, aber wenn meine Eltern auch nachmittags mal weg waren, auch zusammen Basketball gespielt, Skateboard gefahren und so. Und die war aber auch Rap-Fan und hat mir dann eine Kassette mitgebracht. Und auf der Kassette, auf der ersten, die sie mir mitgebracht hat, war auf der A-Seite Cypress Hill und auf der B-Seite war Fettes Brot. Mhm. Und mit dem englischen Kram konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht viel anfangen. Ich fand es auch ein bisschen düster und irgendwie aber auch so komisch überakzentuiert. Das hat mich einfach nicht so richtig gekriegt, aber diese deutschen Sachen total. Und vor allen Dingen auch nicht nur, weil ich es verstanden habe, sondern weil ich gemerkt habe, dass diese Leute in diesen Texten so einen Kosmos aufmachen oder sich an Dingen bedienen, die irgendwie auch in meinem Leben eine Rolle spielen. Ich nehme als Beispiel immer, ich tue es für die Quote wie Gabi die Pfote. So, das ist keine krasse Line oder so, aber ich habe zu der Zeit, egal wie schlimm man es heute finden mag, TKKG gelesen und war so, okay, alles klar, das kenne ich. Ne? Das, also da ist sofort eine Verbindung da gewesen und diese eine Verbindung hat eigentlich schon ausgereicht, um von da aus in ganz viele andere Richtungen zu gehen. Auf dem nächsten Album war dann dieser Posse-Track drauf, Wildwechsel, auf dem auch Max waren, Blumentopf-Leute waren mit drauf, Tobi und Bo und der Song hat für mich schon eine riesige Welt aufgemacht. Ich habe gecheckt, okay, es gibt auch Leute in München, die rappen anders. Insbesondere die Blumentopf-Jungs haben immer sehr geschrien. Darauf hat Ralf Theil mich mal aufmerksam gemacht im Rahmen der Interviews. Der immer die ersten Blumentopf-Sachen hört, dann, als wenn die irgendwie 5 Meter hinter dem Mikro stehen würden, immer so ganz laut brüllen dabei.
Vielleicht standen sie 5 Meter hinter dem Mikro.
Vielleicht, weil man dachte, man müsste das so machen. Aber von da ging es dann halt los. Ne? Dann habe ich von ihr auch Freundeskreis bekommen, das erste Album. Und ne, da war irgendwie was wieder genau das Gleiche. Afrop war drauf, Massiven waren mit drauf, Sammy und so weiter und so fort. Und so ging das immer weiter.
Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, ist ja auch schon noch länger her. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mich eher das gecatcht hat, was ich nicht direkt zuordnen konnte. Mhm. Das Fremdartige und das so, also vor allem halt Rap aus Amerika, hat mich interessiert. Und die Typen, die Charakter, wie die ausgesehen haben und die ganze Haltung und so, ich konnte das nicht richtig einordnen, aber diese Energie und das, was dahinter steckt, habe ich sofort instinktiv gespürt. Und konkret war es wohl so, ich bin in München aufgewachsen, in Wilbertshofen, das ist so eine Arbeitersiedlung im Norden von München, da ist BMW in der Nähe, deswegen viele Gastarbeiter und die Älteren, die hatten alle Autos schon, die Älteren in der Straße und die haben immer Musik gehört, viel Rap, aber auch das, was man Freestyle nannte oder so Haus, frühe Hausmusik aus Chicago und Detroit und New York und R&B, super viel New Jack Swing, so R&B in der jetzigen Form gab es ja noch gar nicht, so es war, wir reden hier später 80er und auch das, was später Eurodance wurde, halt also dieses Zeug, was im Wesentlichen so Black Music, Dance Music und das hat mir immer besser gefallen. Die anderen in der Klasse, als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, die haben, die Deutschen, sag ich mal, die haben alle so problematische Terminologie, aber egal, die haben halt alle, kamen halt, hatten von ihren großen Geschwistern eher noch sowas wie Depeche Mode oder so, oder auch so Rockmusik mitbekommen. Das fand ich alles immer kacke. Ich habe mich immer zu irgendwas hingezogen gefühlt, was ein Beat hatte und was irgendwie diese Art von Swing hatte. Und das fand ich interessant. Und die deutschen Sachen haben mich erst gar nicht interessiert. Fanta 4 habe ich schon mitbekommen. Klar, das war halt einfach im Radio und in den Charts. Ich habe dann immer die Charts aufgenommen so und mir dann Tapes mit den Songs gemacht, die ich mochte. Also habe ich Fanta 4 schon mitbekommen. Aber das habe ich gar nicht so als Hip-Hop eingeordnet. So, das ist völliger Schwachsinn, aber für mich war das irgendwas, was war was ganz anderes. Hab mir auch nicht groß drüber nachgedacht. Aber das erste Mal, dass ich deutschen Rap, dass so das, was man jetzt Deutschrap nennen würde, bewusst in mein Leben getreten ist, war, als mir mein Schulfreund Max die alte Schule-Compilation gezeigt hat. Und heute sehe ich das ganz anders. Nicht nur anerkenne ich die unglaubliche Pionierleistung, sondern finde auch manche Songs davon richtig gut. Kapitel 1 von Torch zum Beispiel. Aber damals habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich fand das einen ganz krassen Upturn, wie sich das angehört hat. Hatte halt schon so, ne? Black Moon und DLCC und Wu-Tang gehört und dann kam er mit Alte Schule und ich so, wieso soll ich mir das geben, wenn ich auch Method Man hören kann? Und habe das erstmal so beiseite geschoben und das eher aus der Ferne verfolgt und es hat auf jeden Fall noch ein paar Jahre gedauert, bis ich ein ernsthaftes Interesse für Deutschrap entwickelt habe und dann natürlich auch zurückgeguckt habe und geguckt habe, was es da so gab.
Ich muss kurz auch noch die Fantastischen Vier erwähnen. Die habe ich natürlich auch bei Thomas Germann mitbekommen. Wahrscheinlich sogar schon ein bisschen früher, weil wann kam Dings raus? Die da? Welches
92.
Jahr? 92, ne? Also das werde ich auf jeden Fall spätestens 93 da auch in der Sendung gesehen haben. Fand ich okay, aber ich war auch noch zu jung, um überhaupt zu checken, dass es vielleicht was anderes sein könnte, weil Fettes Brot war auch immer schon sehr musikalisch, auch sehr bunt auf eine gewisse Art und Weise so. Aber ich fand auch tatsächlich, dass die Fantastischen Vier dann in den Jahren danach auch immer wieder so reclaimed haben, dass sie tatsächlich auch irgendwie Rap sind, was auch immer das heißen mag. Aber Picknicker, Populär, das waren auf jeden Fall Songs, die mich immer sehr begeistert haben. Ich fand auch das Hausmarke-Album wahnsinnig gut, weltweit. Da war auch wieder so ein Ding. Ich fand das T-Shirt geil, auf dem weltweit stand. Ich wollte unbedingt dieses T-Shirt auch haben, fand aber auch die Musik gut. Und die war ja tatsächlich so auch sehr R&B-lastig, dadurch, dass Hausmarke damals schon viel mit Tom Miller gemacht hat, der wiederum ja so eine Art Bindeglied in Richtung Kolchose war und auch mit Afrop viele Sachen gemacht hat und einfach wusste, wie man geilen Sound machen kann, der irgendwie nach Amerika klingt, aber trotzdem auch auf eine Art eigen ist. Und deswegen, also Hausmarke muss ich an der Stelle auch nochmal nennen. Für immer. Und wie hieß der andere Song nochmal, der auch eine Single war? Ich weiß
Mädchen nicht. Nummer 1.
Mädchen Nummer 1, ja.
Heftig. Ich fand das auch gut. Es gab das vierte Dimension-Album, das Intro davon, Neues Land, fand ich mega. Auch Tag am Meer ist da, glaube ich, auch drauf. Aber irgendwie war das was anderes für mich. Das war so eine, wie so ein eigenständiger Kosmos oder so eine eigenständige Idee. Ich hatte das nie in Verbindung gebracht mit dann, keine Ahnung, Dr. Dre und...
Das kam bei mir alles so komisch. Ich meine, es verschwimmt jetzt auch zeitlich krass, natürlich. Dass
ihr das alles so bestimmen könnt, ne?
Ja.
Und das ist alles schon so... sehr real Rap war, weil ich bin 91 geboren, also ja. 5 Jahre nach dir, und ich kann nicht sagen, dass meine erste Rap-Verbindung so RHP war, sondern es war eigentlich eher so, meine Mutter ist wöchentlich einkaufen gegangen und wenn ich ein bisschen gequengelt habe oder, keine Ahnung, mich gut angestellt habe, dann bin ich mitgekommen, das war so die Zeit, wo in Supermärkten noch vor der Kasse so Regale mit CDs waren, ganz viele mit den Charts. Ja. Und dann konnte ich mir immer eine Maxi aussuchen. Mhm. Und dann ging es los mit irgendwie Kram, der gerade, keine Ahnung, populär ist. Aha. Und dann habe ich aber mit der Zeit festgestellt, dass mir die Sachen, die gerappt wurden, also die man dann trotzdem einfach als mehr als Kind als Jugendlicher gut fand, wie zum Beispiel, was weiß ich, lass es Oli P. sein. Ja. Oder auch... Vater von der dritten Generation. Also das war das erste Mal, wo ich wirklich es krass fand, dass da Leute was erzählt haben. Mhm. Es war eher so, es ging eher über den Inhalt und dass es halt durch Rap vermittelt wurde. Okay. Und dann fand ich es krass. Und dann habe ich angefangen, mich mit Rap zu beschäftigen. Und dann kam ja auch ganz schnell Eminem und so weiter.
Ja. Stimmt, ja klar.
Zum Thema Merch auch. Ich wollte immer ein Free Mob Deep Shirt haben, was sie bei G-Unit getragen haben.
Aber so real Rap war das bei uns gar nicht. Also wenn ich jetzt hier den Eindruck vermittelt habe, dann muss ich das sofort korrigieren, weil für mich war Snap.
Weil ich halt wirklich über den Kommerz quasi da rangekommen bin.
Aber ist doch ganz normal. Für mich war Snap. The Power war erstmal genau das gleiche wie Public Enemy. Ich habe da keinen Unterschied gemacht. Ich wusste nicht, was da der Unterschied sein soll. Habe ich erst später über die Jahre gelernt, dass sie natürlich aus einem ganz unterschiedlichen Hintergrund kamen und so andere Sachen erzählt haben. Aber so real war das alles nicht. Aber wahrscheinlich hört man als Kind instinktiv einen guten Song anders raus, ohne sich mit diesem ganzen Regelwerk und diesem ganzen Kack zu beschäftigen. Ja. Und dann denkt man halt so, ja geil, The Power, guter Song.
Das kam dann auch erst mit der Zeit bei mir dazu. Also, dass ich mich dann mit dem ganzen Kram beschäftigt habe und bin dann aber irgendwie ziemlich schnell, weil es gab dann ja auch schon eine ISDN-Leitung und so. Also erstmal in der Schule, genau, dann mit vielen Freunden, die haben so Ami-Sachen quasi mehr oder weniger getickt auf dem Schulhof, so haben dann die neuen Nelly-Alben und so verkauft, mit auch die von Nelly will dann die Tracklist in 1A Sonntagsschrift draufgeschrieben und so und dann für einen Fünfer oder so verkauft. Und ich habe mich gut mit denen angestellt und habe dann die ganze Mucke bekommen, habe da extrem viel lernen können. Also dann, weil die Mucke wiederum von den großen Brüdern bekommen haben und dann auch so AZ und sowas, womit man eigentlich gar nicht in Verbindung kommen würde, glaube ich. Und dann ziemlich schnell so bstadt.com für mich entdeckt und solche Sachen.
Auf jeden Fall, boah, das stimmt, diese Tauschbörsenzeit. So, ich glaube, meine erste MP3 auf diesen, also einmal noch bei Kazaa und so, ne? Davor Bearshare und so. Ich glaube, die erste MP3, die ich damals hatte, war, glaube ich, Diddy von Diddy selbst auf diesem Neptunes-Beat. Und aber wir hatten eben zu Hause auch nur Modem, das heißt, runterladen war teuer. Und dann kamen halt Leute auf dem Schulhof, die hatten eben Listen. Ne? Es gab zum einen Listen, da konntest du ankreuzen, welches Album du wolltest. Eins kostete 2,50. Oder aber du hast so ein Blanko-Liste bekommen, konntest dann da eben 15, 16, 17, 18 Tracks oder so irgendwie quasi eintragen und dann haben die Leute geguckt, ob die tatsächlich verfügbar waren. Das war aber heikel, weil die Leute haben einfach sehr automatisiert einfach runtergeladen, draufgebrannt und wenn es dann eine schlechte Bitrate hatte oder eben jemand war, der einem versucht hat, einen Song als einen populären zu verkaufen, das war aber der von einem Amateur-Rapper oder Sänger, dann hatte man die Arschkarte. Ich war zu der Zeit in Amerika für einen ganz kurzen Austausch und hatte da bei dem Jungen, bei dem ich gewohnt habe, die Möglichkeit eben auch das erste Mal selber so runterzuladen, wie ich wollte. Mhm. Ich habe die CD noch zu Hause, hatte draufgeschrieben, der Rap-Musik. Und da war aber tatsächlich auch schon Dings drauf, Dreckig und Tight von Jay Love und so zum Beispiel, weil ich das richtig gefeiert habe zu der Zeit.
Ja. Ich musste auf jeden Fall sehr lachen, als Mauli noch nicht diesen LimeWire-Song gemacht hat, weil ja. Ich war auf jeden Fall einer, der regelmäßig auf Tupac featuring Jay-Z und The Game-Songs reingefallen ist.
Ja, genau.
Da gab's auch so immer so komische Mashups, von denen ich gar nicht weiß, ob es Mashups waren, aber dann so Max Herre, Joy Denalani und Kool Savas. Dreier hieß so ein Song zum Beispiel auch. Das war alles so komische Pubertär-Unsinn, den da irgendwelche Leute per Peer-to-Peer-Netzwerk hochgeladen haben.
Aber haben die dann sich die Mühe gemacht, einen Song mit den dreien zusammen
zu machen? Oder so was haben die dann auch selber gemacht? Also zwar nicht mit Deutschrap, weil das war irgendwie zu früh und ich war dann so, die Leute, die mir das alles gezeigt haben, die waren selber so aktiv dabei, so Musik nachzuholen. Also durch die habe ich dann zum Beispiel Matic und so kennengelernt. Mhm. Und die saßen dann da auch und haben irgendwie, weil sie irgendwie ein teures Programm, wie hieß das noch, BPM-Player oder so, was es irgendwie möglich war, Tracks ineinander überzufaden und
das
so.
Das habe ich auch gemacht.
Da haben wir auch versucht, irgendwie 50 Cent Versus auf Got Yourself a Gun oder so zu packen. Und heftig. Das hat natürlich scheiße geklungen, aber wir haben es halt versucht.
Ich bin sehr stolz. Ich habe tatsächlich mal, es gab diese optische Elemente-Tapes von Nikon und da hat Echo ja auch viel auf so Ami-Sachen gerappt und zum Beispiel auf das Wangster-Instrumental von 50 Cent. Und ich habe dann Wangster von 50 Cent genommen und quasi Echo so reingeblendet. Und weil mir das noch nicht genug war, habe ich dann auch von so einem DJ Clue-Mixtape diese Gunshots und sowas und diese DJ Clue-Shouts eben einfach quasi rausgeschnitten und habe die über diesen Song gelegt und habe das dann auch alles so IDE3-Tag-mäßig quasi eben mit den richtigen Dingern versehen, Desert Storm 15 oder was weiß ich was, und habe das dann eben auch wieder in die Tauschbörse reingejagt tatsächlich. Hat nichts gebracht, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das schon ahnbar.
Hört ihr eigentlich, dass das Telefon hier klingelt im Hintergrund?
Ja, das
bin schon so Deutschrap verblödet seit diesem Buch, dass ich die ganze Zeit an das K2-Video denken muss, wie irgendjemand so ein großes Telefon in der Hand hat und Hip-Hop ruft an.
Und ich denke nur Dings, hallo, hey, hallo, von AZ und Zuna, denke ich die ganze Zeit. Endlich gehst du ran, Bruder, hallo, hallo.
Also mir auf jeden Fall immer, wenn ich darüber nachdenke, also ich hatte dann diese bstadt.com-Zeit und Berlin-Zeit, aber auch ich habe auch Mongo-Clique und alles Mögliche irgendwie gehört. Mir ist dann aber ich habe richtig in Städten gedacht früher. Mhm. Und das kommt.
Die Leute ja auch.
Genau, und es kommt in eurem Buch ja auch auf jeden Fall durch. So. Es geht ja eigentlich im Grunde die ganze Zeit um Berlin, Heidelberg, Stuttgart, Hamburg. Und würdet ihr sagen, dass dieses Städtedenken so immer mehr abnimmt?
Klar, klar. Ich glaube, es hat da ganz handfeste Gründe. Es gab halt weniger Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Mhm. Und ganz natürlich, man ist sich halt über den Weg gelaufen und hat schnell so, was vielleicht noch dazu kommt, dass man früher als Hip-Hopper, egal ob man sich mochte oder nicht, war man sich ja schon nahe. Also das war dann halt klar, dass man jetzt irgendwie in irgendeiner Form zusammengehört oder befreundet ist und sich gar nicht so richtig darüber Gedanken gemacht hat, ob man jetzt eigentlich wirklich sich mag oder mit dem und derjenigen befreundet sein möchte. Und so haben sich halt diese Gruppen geformt. So, heute hat das Internet das natürlich alles abgelöst, diese Notwendigkeit. Also ich würde sagen, Städte spielen nicht mehr die Rolle, was einerseits super ist, weil halt auch Leute außerhalb der großen Städte oder der größeren Städte die Möglichkeit haben, da irgendwie sich einzubringen. Andererseits fand ich schon immer cool, diese lokale Färbung, halt Akzente und generell so zu hören, über was die reden und die Wörter, die die benutzen. Und wenn man auch so die Unterschiede merkt, wie halt so die Stuttgarter ganz anders drauf waren als die Hamburger oder die Berliner, ganz anders drauf waren als die Heidelberger und so, fand ich immer cool, auch in Amerika natürlich, so dieses ganze, was weiß ich, das Houston-Ding oder so, oder warum sich die Musik da so anders anhört, als sie sich in New York anhört, oder warum sich die Musik in L.A. ganz anders anhört als in Atlanta oder so, fand ich immer sehr interessant. Bisschen schade, dass es so verloren geht.
Einerseits ja, auf jeden Fall. Andererseits fand ich es echt einen krassen Moment, als Rin die 1Live-Krone gewonnen hat und da vorne halt stand und gesagt hat so, ey, das ist hier ein Preis für all Leute aus der kleinen Stadt, die einen Traum haben und ich bin der Beweis dafür, dass es halt geht, ne? Das fand ich schon krass.
Mega,
voll. Also ganz toll, muss ich wirklich sagen, weil es so vielen Leuten irgendwie den Mut vielleicht auch gibt zu sagen, ey, ich brauche jetzt nicht nach Berlin ziehen oder sonst wohin, sondern ich mache das einfach von hier aus. Oh, schön.
Ja, also zu der Geschichte übrigens, ich finde es so geil an dem neuen Shindy-Track, Road to Goat, dass er bestimmt 10 Zeilen oder so den alten Rappern aus Bietigheim-Bissingen widmet, die sich irgendwie die Riot City, ich weiß nicht, ob das ein Label war oder ob das eine weiß Jam war.
Weiß ich auch
nicht,
ja.
Aber ich finde es so interessant, dass er scheinbar so einen Stachel noch so tief gesessen hat, dass er damals ja irgendwie nicht auf den Cyphers oder Jams akzeptiert wurde.
Voll.
Dass er ihn da heute, also 2019, noch ein für reindrücken möchte unbedingt. Total.
Ich finde das so geil. Also ich finde generell den Song einfach mega gut. Alles daran, auch wie die es auch geschafft haben, dieses Studio in Bietigheim-Bissingen, aber trotzdem wie die D&D-Studios aussehen zu lassen, aber trotzdem mit dem Wissen dahinter, dass das auf jeden Fall sein Studio ist, was er sich bei sich um die Ecke sozusagen eingerichtet hat. Alles daran, die Ästhetik des Sounds, wie er rappt, was er rappt, so, es ist schon, er ist echt ein guter Rapper, muss ich sagen. Und es ist gerappt vor allen Dingen auch, ne?
Und es ist abgefuckt sein, dass man nicht die Bühne bekommt oder das Mic nicht bekommt oder nicht gehört wird, ist ja einfach immer schon eine sehr gute Triebfeder für gute Rapmusik gewesen, so.
Absolut, aber auch das Bild mit der roten Ampel und so. Gutes Lied auf jeden Fall. Ja. Aber mir ist auch aufgefallen, Shirin David zum Beispiel rappt auch einfach auf Gib ihm. Ja? Ich höre den Song wirklich sehr oft und sehr gerne.
Chima Ede geschrieben.
Ich dachte von Shindy.
Nee.
Chima Ede steht auch in den Credits.
Genau, und richtig. Nizza. Ja, Paul Nizza hat produziert. Chima Ede hat wahrscheinlich mit ihr zusammengeschrieben. Ich meine, die ist ja jetzt auch nicht talentfrei. So, die hat vorher auch schon gesungen.
Ja, die hat auch, glaube ich, eine krasse musikalische Ausbildung.
Genau, und kann auch einfach sehr gut singen und so weiter und so fort. Aber mir ist es neulich dann irgendwann mal so mittendrin aufgefallen, dass es eigentlich auch echt hart gerappt ist, im Gegensatz zu vielen, was sonst gerade so rauskommt.
Ich find's auch mega gut.
Ja, mehr Klicks als DNA von Casey Cuppy und Summer haben wir gerade noch mit dem Taxifahrer ausdiskutiert auf dem Weg hierhin.
Mit dem Taxifahrer, ne?
Ja.
Was du zu diesem Städteding, weil in dem Buch kommt es halt auch extrem gut rüber, gerade in den Anfängen, dass es ja, das Rap ja so eine Art Geheimbund eigentlich war, so, und man musste erstmal in seiner eigenen Stadt irgendwie herausfinden, wer Rap hört oder sich der Hip-Hop-Kultur oder der Szene irgendwie zugehörig fühlt, irgendwie, das hat man dann anhand von Kleidung gemacht oder Farbspritzern und dann so langsam entdecken, dass es auch in anderen Städten passiert, okay, aber die machen das ganz anders und so weiter. Und das geht ja wirklich durch das Internet irgendwie verloren. Glaubt ihr, dass dadurch eine Vielfalt verloren geht oder dass eigentlich eher eine Vielfalt entsteht, dadurch, dass jedem alles zugänglich ist?
Ich glaube beides. Mhm. Ich finde es grundsätzlich gut und auch voll im Sinne dieses ursprünglichen Hip-Hop-Gedankens, dass möglichst allen Leuten auf der Welt diese Mittel und die Möglichkeiten zur Verfügung stehen, da Rap-Musik zu machen. So mehr Hip-Hop als das geht eigentlich nicht. Gleichzeitig, ich habe mir neulich das AJ Tracy-Album angehört. So, weil es ein guter Rapper und da habe ich mich zum ersten Mal so ein bisschen dabei ertappt, dass ich so auf hängen geblieben meinte, so, krass, das klingt ja wie alles andere. So, der hat einen Song, Let Broke Grove, auf so einem Two-Step-Beat, so dachte ich mir, sowas würde ich gerne von dem hören und nicht halt, dass er so ein Gunner-Album macht. Ne? So, und das ist natürlich ein gutes Recht, Musik zu machen, wie es viele andere Leute zurzeit auf der Welt machen, wenn er das feiert und so, alles gut. Aber ich denke, dass es, je mehr Leute Zugang dazu haben, desto mehr Vielfalt wird und könnte entstehen. Das ist gut. Das Schlechte ist natürlich, wenn man sich sehr einfach orientieren kann an dem, was andere machen. Dann es ist ja auch halt einfacher geworden zu kopieren. Ne? Vieles, was man früher so als Innovation oder Eigenheit abgestempelt haben, ist ja auch letzten Endes nur der fehlgeschlagene Versuch, irgendwas zu kopieren. Das würden viele Leute vielleicht so nicht zugeben, aber Max Herre sagt das an einer Stelle in unserem Buch. Man orientiert sich an irgendwas, will das nachmachen und kann es halt nicht oder hat nicht die Mittel dazu. Und dann kommt irgendwas ganz anderes raus, was Leute gut finden. Dann denkt man sich, okay, dann könnte ich ja das jetzt nehmen und zu meinem eigenen Style machen. Ich glaube, dieser Effekt geht immer mehr verloren, weil man sich so einfach orientieren kann und es halt auch die Produktionsmittel viel zugänglicher und leichter geworden sind.
Sehe ich genau wie du. Es gibt aber schon so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die aber, glaube ich, gar nicht nur auf Hip-Hop zutrifft, sondern ich habe irgendwann, aber es ist schon länger her auch, ich habe lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber es ist schon so, dass ich finde, dass so ein bisschen so, dass es geht schon was verloren dadurch, dass jeder alles haben und alles machen kann. Zum Beispiel, als Dendemann das erste Mal einen Eco-Pullover anhat, hatte ich keine Ahnung, was das für eine Marke ist. Ne? Da war ein Nashorn drauf und ich wusste nicht, wie diese Marke heißt. So, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich habe das Video gesehen, keine Ahnung. Musste dann erst das nächste Video sehen, in dem das Nashorn plus der Schriftzug Echo zusammen auf so einem Pullover waren, um erstmal zu checken, dass es eine Marke ist.
Und irgendwann lag der Katalog vom 77 Store bei dir zu
Hause. Genau, richtig. Dazwischen begab es sich aber noch, dass meine Mutter irgendwie ihrer Cousine, die in Sachsen wohnt, gesagt hat, ey, Jan hätte gern diesen Pullover und auch den Dickies Pullover. Kannst du den mal aus Polen mitbringen? Und dann habe ich halt so gefälschten Echo-Pullover bekommen. Und genauso mit diesen Fingersleeves. Echo hatte doch im König von Deutschland Remix-Video, glaube ich. Diese Fingersleeves von Nike waren das so Dinger halt. Und ich war damals mit meinen Eltern in Berlin, bin zum Nike-Town gegangen, habe gesagt, hier, hat ein Foto dabei, gibt's das bei euch? Und da waren die so, nee, gibt's nicht, können wir aber bestellen. Und dann haben die mir das bestellt und nach Hause geschickt. Und ich habe es, glaube ich, nur einmal getragen und mich auch wahnsinnig geschämt.
Letzte aber, Woche.
Genau. Aber ich habe mich gleichzeitig auch wie der King gefühlt, weil ich das hatte, was mein Lieblingsrapper damals eben hatte. Ich konnte es auch tragen. Und heute kann das aber ja jeder sofort. Und so ähnlich ist es auch ein bisschen mit Wissen. Ich brauche überhaupt nicht mehr gegen so Leute wie Mois antreten, was irgendwie die Aktualität angeht, weil die jede Insta-Story kennen. Kenne ich nicht, ne? Und es kann auch sein, dass Bones in seiner Insta-Story viel mehr erzählt als in einem Interview mit Nico, dem er ja noch Interviews gibt. Oder euch generell als Backspin so. Und also es ist viel mehr verfügbar und dementsprechend werden auch so Interviews, in denen man so Sachen auf Links dreht, so wie ich es halt ja ganz oft mache, auch so ein bisschen nicht hinfälliger, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich manchmal denke so, ach ja, okay, das geht jetzt noch 2 Jahre gut und dann war's das.
Aber nochmal zu dem Städteding, ich habe gerade nachgedacht, während Jan von seinen Fingersleeves erzählt hat.
Es ist sowieso auffällig, wie viel Musik bei Jan über Merch funktioniert.
Ja, ne? Und Mode, ja.
Selbst materialistische Grundhaltung alles stößt mir auch immer wieder negativ auf.
Wahrscheinlich feierst du Kimo auch nur wegen dem Pulli.
Wer weiß. Nein, ich feier wegen dieser Manta-Rauchen-Line, allein schon wegen der auf jeden Fall.
Du feierst Kimo nur wegen Pulli. Ja, könnte man vermutlich. Was ich sagen wollte, jetzt will ich auch mal wieder was sagen.
Sorry.
Ist, wenn man, also weil wir gerade über Rin geredet haben, der ganze Swag ist natürlich halt schwäbische Kleinstadt. Das gehört ja total dazu und das macht es auch besonders. Oder Young Huren ganz genauso. Wenn er nicht diesen Wiener Akzent hätte und nicht Schmäh oder einfach diese ganze Attitüde hätte, die ist ja geprägt von dem, wo er herkommt. So. Kapi ist auch deswegen besonders, weil er halt die Wörter so ausspricht, wie er sie ausspricht und das geht natürlich nicht weg. Insofern muss ich das ein bisschen relativieren, was ich gesagt habe.
Und haben wir neulich, als wir irgendwo im Radio waren, da wurde Advanced Chemistry gespielt und Tony L. sagt, fragt, und Rin macht es immer noch.
Ja.
Ne? Das war ein schöner Moment, auf jeden Fall.
Und, was ich mich auch immer frage, wie viel Talente sind eigentlich früher verloren gegangen? Ne? Wenn Isaiah erzählt es in dem Buch, dass Samy Deluxe, Daniel und er alle mehr oder weniger aus der gleichen Straße kommen oder im Umkreis von 500 Metern aufgewachsen sind. Das kann ja, also ne, solche Zufälle gibt es ja nicht. Das heißt, es muss in Hamburg und geschweige denn anderen Städten noch sehr viel mehr Leute mit einem ähnlichen Talent gegeben haben, die halt vielleicht nicht, bei denen es diese glücklichen Fügungen nicht gab, die vielleicht auch nicht so diszipliniert waren. Aber ich bin mir sicher, dass früher Leute durchs Raster gefallen sind, einfach weil sie den Zugang nicht hatten oder die Role Models nicht in der Nähe hatten.
Ich erinnere mich auch noch, dass das ist mein Interview auf der Bühne mit Jan Delay, das ist gar nicht so lange her.
Ja, hier in Hamburg, ne? Ja.
Genau, hier in Hamburg im Zeise-Kino. Und da hat er erzählt, dass er Sammy, glaube ich, kennengelernt hat, weil er aus dem Fenster geguckt hat und da ein jugendlicher anderer so fuchtelnd, so mit, wie man halt nur mit den Händen fuchtelt, wenn man vor sich her rappt oder leise im Walkman mit rappt, entdeckt hat und dachte, okay, der muss Rap hören.
Ja.
Im Grunde aber auch nur die Weiterführung der Cora-E-Geschichte ganz zu Beginn des Buches, ja?
Ja.
Also da waren es Farbspritzer oder eine selbstgestaltete Gürtelschnalle und da waren es eben die berühmt-berüchtigten Rap-Hände.
Ja. Ich erinnere mich auch noch, ich habe mal mit Nisse gesprochen, der ja auch aus Hamburg kommt und der ja auch früher sehr, sehr viel gerappt hat. Und der sich zum Beispiel, der ist dann auch nicht so angekommen in der Hamburger Szene. Also der wurde dann nicht irgendwie so supported oder so, hat er zumindest das Gefühl gehabt. Und dadurch ist es wahrscheinlich dann auch so ein bisschen im Sande verlaufen, sagt man.
Ja.
Ja, weil die so ein geschlossener Kreis waren auf eine gewisse Art, niemand mehr reingelassen haben und alle Demos direkt im Papierkorb gelandet sind.
Innerstädtische Grabenkämpfe ist auf jeden Fall auch ein gutes Thema.
Ja.
Ein schöner roter Faden.
Wirklich. Und ich komme auf dieses Stadtthema überhaupt nur, weil ich mich vor kurzem gefragt habe, andersrum. Ich habe das Buch gelesen und dann wieder festgestellt, okay, wie viel es eigentlich um diese Mythenbildung damals gab. So in Heidelberg gibt es irgendwo einen, der heißt Torch und der macht das und das und das. Und also gab es so richtige, ja, Mythen um Personen und irgendwie fast schon Legenden. Was heute ja, weil alles viel zugänglicher ist, so ein bisschen verschwindet. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, ob A, so alte Heads von früher oder so Koryphäen mittlerweile zu wenig gewürdigt werden von der jüngeren Generation und B, ob das damit zusammenhängt, dass alles viel einfacher ist und man gar nicht mehr so diggen muss, wie etwas gemacht wurde, weil andere etwas schon gemacht haben und sich gefragt haben, wie hat er das hingekriegt? Also, dass man das gar nicht mehr so anerkennt, was Leute früher...
Also das mit Sicherheit, der zweite Teil, ganz, ganz klar. In unserem Buch gibt es dieses eine Kapitel über LSD, ne? Eine Band aus im weitesten Sinne Köln, die sehr früh ernstzunehmende Rapmusik aus Deutschland gemacht haben. Die haben nicht auf Deutsch gerappt in der Konstellation, sondern auf Englisch, aber es gilt so vielen als das erste wirklich ernstzunehmende Rap-Album aus Deutschland. Und die beschreiben da sehr genau, wie sie den Prozess ihrer Aufnahmen und wie sie irgendwie Aktenordner angefertigt haben mit den Samples, die sie darauf verwendet haben und so völlig geisteskrank, dieser Aufwand, ne? Verrückt. Mhm. So, das kann ja heute gar nicht, also ist doch völlig klar, dass jemand, der heute 14 ist, das nicht mehr nachvollziehen kann. Das heißt, sich die Musik anhört und nicht versteht, was für eine Pionierleistung oder ja, was schlicht und ergreifend, was für ein Aufwand es auch war, so, ja. Und wie sehr man da sich irgendwie gegen Unverständnis und so durchsetzen musste. Da gebe ich dir recht. Das, was das andere angeht, ob die junge Generation die Vorväter genügen und Vormütter, schlimm genug, dass es das Wort schon gar nicht gibt, Vormütter, ob die das genügend zu würdigen wissen, ich glaube, das gehört irgendwie dazu, dass sie das nicht würdigen. So. Das muss so sein. Im Rap war es immer so, ich will jetzt hier mein Ding machen und ich bin jetzt der Geilste und das impliziert halt auch, dass alle anderen weg müssen und halt nicht die Geilsten sind. Und das ist irgendwie das, was Rap, haben wir jetzt öfter schon gesagt in Interviews, so was Rap am Leben hält aus meiner Sicht. Dieser Wunsch immer wieder was, also die Möglichkeit, den Hip-Hop-Gedanken für sich immer neu zu interpretieren und B, einfach dieses Bedürfnis, alle anderen zur Seite zu räumen und sich selber da in den Mittelpunkt zu stellen. Deswegen hat das schon seinen Wert, auch dass die alten Helden nicht gewürdigt werden.
Mhm. Aber ich finde, es werden schon Leute gewürdigt, aber vor allen Dingen die, die es nicht einfordern oder ausstrahlen, dass es jetzt bitteschön passieren soll. Mhm. Weil es gibt's ja schon, ne? Also ich nehme als Beispiel immer Rin, der in dem Outro von dem neuen Mixtape eben Shoutouts an Lackmann gibt zum Beispiel. Genauso hat ein SD, klar, der ist viel später erst gekommen, aber hat auch ein krasses Standing. Die Stiebers auch, ne? Die sind auch nie hergegangen und gesagt, wir sind die Kings aus Heidelberg, sondern die haben einfach ein Album gemacht, danach haben die nie wieder was gemacht. Und wenn man diesen Namen Stiebertwins sagt, so, dann ist allen klar, was Sache ist, ja. Und da haben auch Leute wie ein Megalo zum Beispiel einen Bezug dann irgendwie zu und huldigen den mit einem Remix oder in Interviews oder was auch immer. Oder also insofern, es gibt das schon, vor allen Dingen an den Stellen, an denen es nicht eingefordert wird. Und das finde ich gut. Aber es muss grundsätzlich nicht passieren, weil es ist ja klar, dass Bushido gesagt hat, ich bin Berliner 78 und ich scheiß auf Torch. 48, ne? Ich weiß, ja. Klar.
Jahrgang 78, glaube ich.
Oder? Genau, richtig. Deswegen war ich gerade kurz verwirrt. Aber das muss ja passieren, ne? Genauso wie auch Echo sich gegen diese Leute abgegrenzt hat. Auch wenn er es in Interviews später immer erklärt hat, dass er es gar nicht so gemeint hat. Aber es musste halt passieren. So.
Und würdet ihr dann sagen, dass ihr so diese neuere Generation, ich würde jetzt einfach mal die neuere Generation so in Anführungszeichen, wie, ab wann kann man die ansetzen? So, das ging ja alles so 2010 fast schon mit Moneyboy los, bis dann irgendwann dieser sagenumwobene Cloud-Rap erfunden wurde. Ja. Es gab diesen Begriff. All das.
Oder iCloud-Hip-Hop, wie Benjamin von Stuckrad-Barre sagt.
Weil es eigentlich schon wieder nice ist, ne?
Auf jeden Fall. Ja.
Und rechtfertigt ihr das in irgendeiner Weise in eurem Buch, dass es genauso dazugehört zu der Entwicklung von Hip-Hop in Deutschland?
Ich glaube, wir rechtfertigen es dadurch, dass es ausführlichst behandelt wird, oder?
Genau. Das war eher so der Punkt.
Ach so, okay.
Ja.
Ja, Punkt.
Ich glaube, ich habe die Frage, nicht verstanden. Also ich finde, dass Moneyboy super wichtig war. Kurt Prödel sagt an einer Stelle, das ist die einflussreichste Persönlichkeit im Deutschrap seit Torch. Und natürlich ist es eine Zuspitzung und irgendwie eine Übertreibung, aber wahrscheinlich hat er gar nicht so Unrecht. Weil ich glaube schon, dass sehr, sehr viel von dem, was gerade passiert, auf Moneyboy, wenn auch nicht direkt, aber indirekt doch zurückzuführen ist. Oder der Erfolg dessen zumindest möglich gemacht wurde durch das, was Moneyboy und seine Gefolgschaft da gemacht haben. Falls das die Frage beantwortet.
Ja, also ich kann mir halt vorstellen, dass viele Leute sagen, okay, geil, ein Buch über die deutsche Rap-Historie und dann steht es auch noch im Buchhandel deiner Wahl auf Platz 6 der Bestseller und dann so, okay, da greife ich zu. So, und warum nicht? Ich liebe Rap, ich bin damit aufgewachsen, so seit, keine Ahnung, dann bist du aber halt nicht 25 oder 20, sondern 35 und du willst es halt lesen und machst es auf und dann siehst du, okay, wer ist denn Juicy Gay?
So. Aber genau das wollte ich auch, ehrlich gesagt. Ich bin in dem Moment nie so bewusst gewesen, aber jetzt, wo du es nochmal so sagst, und ich habe neulich auch drüber nachgedacht, genau das wollte ich tatsächlich erreichen, weil das schon ich noch nie verstanden habe, wie man das alles so abtun kann als Unsinn oder das hat mit Hip-Hop nichts zu tun, wie Kollege und Marjo so schön gesagt haben einst. Deswegen, also
ich kann Effekt, total nachvollziehen, warum die Leute das machen, aber sie haben halt Unrecht.
Ja, genau, absolut. Ich kann es auch nachvollziehen, aber es ist Quatsch.
Ja. Das war auf jeden Fall für uns beide, glaube ich, das Wichtigste sogar an dem Buch, dass wir bei all dem, die Leute wollen immer die Unterschiede herausstellen oder stellen immer die Unterschiede heraus und jeder hat halt so seine Wahrheit und irgendwie ist es wahrscheinlich auch völlig legitim für so Zivilisten zu sagen, ja, ne, das ist der richtige Hip-Hop, weil den habe ich früher gehört und alles andere interessiert mich nicht, aber für uns war es wichtig, diese Verbindung herauszustellen, zu sagen, es gibt diese rote Linie von Anfang der 80er bis jetzt und die Gemeinsamkeiten sind viel stärker als die Unterschiede. Ja.
Und dazu gehört auch ein Summer Jam ganz genauso oder ein Bones MC und ich finde es auch geil, wenn dann irgendwie ein Martin Stieber Zitat auf ein Rinse Zitat folgt zum Beispiel. Das ist ja allein schon, wenn man das hintereinander auf gedrucktem Papier zwischen zwei Buchdeckeln sieht, ist es einfach abgefahren. Und wenn dann noch der Inhalt dazu kommt, so das Beste, was passieren kann. Wie ein guter Mix am Ende des Tages auch, wo irgendwie ein Song auf den anderen folgt. Wir können das vielleicht kurz hier, ich weiß nicht, wann erscheint der Podcast?
Ich glaube, zeitnah.
Okay, also wir sind nächste Woche dann eben noch auf Tour und zwar vom 12. bis zum 17.3. In verschiedenen Städten. Checkt die Dates auf janwehn.de oder instagram.com/davidebotter.
Wenn ihr wie sonst auch jeden Tag auf janwehn.de geht, dann checkt diesmal auch die Dates,
bitte. Ich habe keine andere Anlaufstelle dafür, es tut mir leid. Jedenfalls, also es gibt da das Buch zu kaufen, aber es gibt vor allen Dingen auch ganz exklusiv ein Tour-Tape von DJ Ron und DJ Schuster. Ausruf an der Stelle auch nochmal, die haben einen sehr guten Job gemacht bei unserer Release-Party und haben da aufgelegt und haben tatsächlich es auch vollbracht, sowohl Knick in der Optik, ich habe es schon getwittert zu spielen, von Sentence, den Echo-Diss damals, genauso wie auch Dodi von Shindy und hast du nicht gesehen, was sonst noch. Die beiden haben jedenfalls einen Mix gemacht, 90 Minuten lang, einmal komplett quer durch die deutsche Rap-Geschichte.
Ich hoffe, es gibt ein paar Hip-Hop-Fanfaren.
Die sind da glaube ich nicht drin, aber da gibt es auf der B-Seite einen Übergang von Bei Nacht auf Sneak Preview von ASD und es ist einfach so, ich habe das gehört und mein Kopf ist explodiert, wie dieses Emojo, wie man ja so sagt in der Einzahl. Das ist so krass gewesen und genau so was ist das glaube ich auch, wenn man eben so ganz unterschiedliche Leute hintereinander über das ein und dasselbe Thema reden hört.
Es ist ja auch eines der großen Leistungen in der Hip-Hop-Kultur, dass jemand mit dem familiären und kulturellen Hintergrund von Summer Jam völlig einfach grundsätzlich im gleichen Kontext stattfinden kann, wie jemand mit dem familiären und kulturellen Hintergrund von Jan Eisfeld. So, das ist vielleicht, hört sich jetzt selbstverständlich an, aber das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das ist total wichtig und ich habe viele in meinem Freundeskreis, wo es sehr, sehr viele Leute gibt, die mit dieser ganzen Welt überhaupt nichts anfangen können und denen es sehr schwer nachzuvollziehen, warum ich mich in meinem Alter und so noch damit so auseinandersetze und mich so leidenschaftlich dafür einsetze, darüber diskutiert, ob Hip-Hop-Kultur und Rap-Musik im Besonderen zur Integration, auch so im Speziellen von Leuten mit Migrationshintergrund oder zum Verständnis von verschiedenen Kulturen hier in Deutschland beigetragen hat. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, leider, weil ich glaube, dass es auch viele Leute, die generell irgendwie eine problematische Haltung haben, sich vielleicht dann irgendwie durch Rap eher bestätigt fühlen in ihren Vorurteilen oder was oder in ihrem Rassismus. Aber ich glaube trotzdem, will ich glauben und glaube auch, dass die Hip-Hop-Kultur viel zu einer grundsätzlichen Offenheit dazu beigetragen und vor allem halt diese Privilegien und Vorbedingungen, Chancen eher nivelliert hat. Dass Hip-Hop vielen Leuten, die sonst diese Möglichkeit nicht gehabt hätten und wo es sehr unwahrscheinlich gewesen hätte, dass sie sich künstlerisch betätigen, diese Möglichkeit gegeben hat und dann auch noch davon leben zu können und irgendwie finanziellen Erfolg zu haben, das ist schon was super Wichtiges und vielleicht das die größte Errungenschaft der Hip-Hop-Kultur überhaupt.
Neige dazu, Amen zu sagen.
Ja. Der kann man Strich drunter machen. Ja. Für die nicht religiösen Menschen.
Ja, ey, wunderschön. Im Grunde würde ich jetzt gerne abschließen, weil.
Ich würde auch sehr gerne noch weiterreden, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Dass ich das jemals sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Wobei, haben wir noch ein bisschen?
Auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Also,
nee, das muss hier der Mann.
Unser Tourmanager ist entspannt.
Okay, 5 Minuten noch. Okay, worüber reden geil, wir denn jetzt noch schnell?
So, früher bei diesen Ami-Interviews im Hotelzimmer, wo dann immer so der Mitarbeiter, leider früher immer die Mitarbeiterin von Interscope Records reinkam und so völlig wahllos noch 5 Minuten, so ohne Grund, einfach so damit irgendwie so eine Art von Zeitknappheit und Wichtigkeit erzeugt.
Da erzähle ich doch gleich mal eine Anekdote, die ich mal gehört habe.
Ja.
Und zwar, du, David, du müsstest ihn auf jeden Fall kennen, Gizmo.
Ja, Logo.
Ne, ich habe auch heute noch ein Interview gelesen, das du geführt hast vor ziemlich genau 10 Jahren, Februar, März, als die 100. Ausgabe der Backspin erschienen ist. Da hast du nämlich unseren ehemaligen Chefredakteur Dennis Kraus und eben Gizmo interviewt.
Ja.
Und Gizmo, muss man sagen, ist ein krasser Charakter.
Absolut, und Superstar.
Ja, wirklich. Und ein Head sondergleichen und war damals, hat sehr, sehr viele Amis interviewt für uns. Und weil er auch die B-Seite der B-Seiten kannte und so weiter und wurde dann, das waren so Zeiten, da wurde man noch extra für ein
Jay-Z. Also die A-Seite.
Ja. Ja. wurde dann extra für, so, damals wurde man ja noch für Interviews eingeflogen von großen Plattenfirmen, um 10 Minuten mit Jay-Z zu reden, was er gemacht hat. Und dann kam ein Manager rein und hat eben dieses Zeichen gemacht, so, yo, in 2 Minuten ist hier Schluss. Und da haben sie vielleicht 10 Minuten gequatscht und Jay-Z hat den Manager rausgeschickt und hat gesagt, nein, ich möchte jetzt mit diesem Typen weiterreden. Weil
das ist der Beste.
Weil der besser Bescheid wusste als die ganzen Locals.
Ja.
So krass.
Gizmo, mega guter Typ. Ich wurde mal mit Gizmo gemeinsam nach Miami eingeflogen, um Busta Rhymes zu interviewen. Da haben wir zusammen in einem Hotelzimmer geschlafen. Da gibt es legendäre Anekdoten dazu. Pause. Aber es kann ich an der Stelle nicht erzählen. Aber ja, Jay-Z habe ich auch 2-3 Mal interviewt. Kleiner Humble Brag zwischendrin. Und der war immer ein super interessanter und korrekter Interviewpartner. Und sowas Ähnliches hat er mit uns auch mal gemacht. Ich wurde mal eingeflogen, um Jay-Z zu interviewen. Und dann gab es gar kein Interview. Mhm. Weil, keine Ahnung. Und dann kam er danach noch so 5 Minuten und hat noch so, ja, ne, sorry, dass das nicht geklappt hat. Und wir können noch so 3 Minuten reden. Und dann habe ich ihm so 2 Zitate entlockt. Die dann, glaube ich, gar nicht mehr verwendet, weil die so Standardzitate waren. Aber fand ich sehr beeindruckend, dass er von sich aus das wahrgenommen hat überhaupt, dass da so deutsche Journalisten im Raum stehen und extra wegen ihm da hingekommen sind. Und er wollte, dass die happy da rausgehen.
Ja, da so fällt krass. Mir gerade noch was ein. Du hast auch mal Kanye West interviewt und da mit ihm über, jetzt fällt mir gerade der Songtitel nicht ein, Can't Tell Me Nothing geredet, glaube ich. Ne? Warst du das? Weiß ich gar nicht genau.
Ich habe Kanye West
genau, und da hast du ihn dann halt gefragt, so von wegen, ja hier, man hört in dem
Song. Wir haben mit aber Kanye West, allermystischste Geschichte, haben wir ein Modeshooting in der Juice-Redaktion gemacht. Hat er sich
in
im Klo, ja Mann, er hat sich im Klo umgezogen und hat dann so kam dann raus und dann wurde interviewt, die Vorstellung einfach so richtig, richtig mystisch.
Schon wieder Hirnexplosions-Emojo. Jedenfalls hast du mit ihm über Can't Tell Me Nothing geredet und meintest hier so, da sind doch so Adlibs von Yeezy drin, von Young Jeezy, nicht ja. Yeezy, sondern Jeezy. Und das war auf jeden Fall für mich auch nochmal so augenöffnend, weil das wäre so eine Frage, die habe ich vorher nie in Interviews gelesen, aber irgendwie so diese Referenzen herzustellen, Verbindungen herzustellen zwischen ihm und einem anderen Rapper und dessen Adlibs und so weiter und so fort, das hat mir auf jeden Fall auch nochmal gezeigt, was man auch fragen kann.
Ja.
Nicht immer nur das ewig das Gleiche. So. Das fand ich damals sehr beeindruckend, das habe ich abgespeichert.
Hätte ich mal fragen sollen, wie er zu Hip-Hop gekommen ist, habe ich vergessen.
Ja, ne?
Ja.
Ja. Und ich habe vorhin vergessen, weil ich das auch interessant finde, das klingt auch so nach einer stupiden, einfachen Frage, aber was war denn euer erstes Rap-Konzert?
Crisscross im Vorprogramm von Michael Jackson. 1992 im Münchner Olympiastadion. Ja, und alle haben sie ausgebucht. Ich hatte meine Jeans falsch rum an, natürlich. zu Hause musste ich noch
aber
richtig...
Aber nur die Jeans oder auch eine Latzhose?
Nee, Latzhose nannte ich nicht mein eigen, aber meine Jeans, die damals
das
schon groß genug...
Das ist noch geiler, eine Jeans ja, einfach falsch rum anzuziehen.
Mega, ich habe damals schon meine Mutter ausgetrickst, mir die Jeans größer kaufen zu können, weil Baggies gab's nicht, ne? Deswegen musste man die Jeans größer kaufen, um sie dann so hängen zu lassen. Und habe meiner Mutter das so vermittelt, das ist ja auch gut für sie, weil ich wachs dann noch rein, dann musste sie nicht so weit wie dann... So, dann wollte ich nur die zu Hause schon umgekehrt anziehen. Durfte ich natürlich nicht. Und dann, sobald wir draußen waren, im Gebüsch die Jeans falsch rüber und dann dahin gegangen. Und alle haben die ausgebuht. Weil das waren halt so Michael Jackson-Fans und Criss Cross waren damals sehr unbeliebt. Mhm. So eine dumme Teenie-Band. Und alle haben die ausgebuht und Plastikbecher auf sie geworfen.
Nice, aber ich fand's super. Wie du gerade den Kurdo-Sprech adaptiert hast.
Nike-Kappe umgekehrt.
Ja, die Hose umgekehrt, ach so. Genau. bei mir, ich weiß nicht genau, entweder Blumentopf oder Curse, ich bin mir nicht ganz sicher, aber beides relativ ähnliches Setup, so mit 5 Freunden irgendwie mit dem Regionalexpress hingefahren, dann vor Ort natürlich standesgemäß Becks getrunken, dann wird man irgendwie noch angefreestylt und dann war da die Show und danach...
Nicht von der Seite angequatscht, sondern wurde
angefreestylt. Auf jeden Fall und dann irgendwie danach auch noch gewartet, dass die dann rauskommen und so und ich habe damals auf jeden Fall auch Italo Reno vollgeschwallt in Köln im Gloria und hab mir von Roy McKee ein Autogramm auf sein Samsara-Album geben lassen, wobei das war dann schon ein bisschen später, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Aber ich war noch nie so der Konzertgänger, deswegen. Aber was ich auch noch kurz sagen muss, Beginner habe ich auch mal live gesehen, ich glaube zur Blast Action Heroes Zeit und da hatte Jan ein T-Shirt von The Verve an auf der Bühne. Und das ist, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich nenne immer so komische Momente. Das ist auch schon wieder so ein Fashion-Ding, merke ich gerade. Ja. Aber einfach wie geil, Mann. Das ist ein Typ, der ist Rapper, der geht mit Rap auf die Eins, dann stellt er sich auf die Bühne und hat ein Shirt von The Verve an. So. Das ist einfach ein geiles Statement. Das kommuniziert so viel und dabei redet er eigentlich in das Mikro und die Leute sind alle deswegen da. Aber er hat dieses Shirt an und das hat mir viel mehr irgendwie gegeben als das ganze Konzert, muss ich einfach sagen.
Fashion, ja. Vielleicht solltest du dich doch bei Instagram anmelden, damit du Influencer werden kannst. Aber ich habe mal versucht, die Frisur von Richard Ashcroft nachzumachen. Also ihn erwachsen zu lassen, hat nicht so funktioniert. Da braucht man auch so dieses knöchrige Gesicht.
Genau, richtig.
Mein erstes Konzert war Frankie Kubrick im Cadillac in Oldenburg.
Ja, auch schön.
Ja?
Ja.
Und
war das so zu Du blutest voll Zeiten und so? Oder?
2007 war das. Das müsste so Anfänge seiner Optikzeit gewesen sein.
Okay. Ja.
Ja, das kann hinhauen, vielleicht. Und ich weiß noch, der Support-Act damals war, wie hieß er? Jimmy Spliff aus Osnabrück.
Von okay. Kenn ich, ja.
Er ist, glaube ich, auch recht erfolgreicher Resident-DJ so. Und der hat mir noch eine CD in die Hand gedrückt. Und der hat auch so einen kleinen Shop aufgemacht, wo er so eine Art Dilla-Bootleg-Shirts verkauft hat. Wo dann aber
beim Konzert?
Nee, das hat er später gemacht, viel später, wo Haft Changed My Life drauf stand, statt Dilla Changed My Life.
Ah, okay. Geil.
Und habe ich geordert, kam nie an. Und dann habe ich da so 100 E-Mails geschrieben und dann habe ich ihn auf dem Splash getroffen, wie er Geld verdiente. Und dann habe ich ihn gefragt, wo meine Shirts bleiben. Und dann habe ich aber dann wenig später 2 Shirts bekommen.
Richtig gut.
Ich habe ihn halt Jahre später getroffen.
War Bartek damals richtig noch der Backup-Rapper von Frankie Kubrick?
Nee, das hätte ich geahnt.
2007
war er aber zu spät, auf jeden Fall, ja. Ich war mal in Frankfurt auf dem Macklemore-Konzert und Chance the Rapper war Vorgruppe. Und meine Frau kriegt heute noch, wird ihr noch das Herz schwer, wenn sie daran denkt, wie der damals dann als Macklemore gespielt hat. Chance stand dann an seinem eigenen Merch-Stand und hat seine Shirts verkauft und keiner wollte irgendwas von ihm haben. Und wir sind natürlich auch nicht hingegangen, ja, um ihm irgendwie mal zu sagen, wie gut wir es fanden, weil wir einfach dumm und ignorant waren. Aber
mit Chance the Rapper habe ich Beef.
Ah, echt?
Ja, er hat mich 4 oder 5 Mal versetzt zum Telefoninterview plus Zeitverschiebung. Also saß ich immer so spät nachts
Klassiker
mit dem Handy auf dem Bett und Laptop und habe gewartet, dass er anruft und nie. Wie so ein kleiner, aufgeregter Junge.
Ist mir mit Charles Hamilton auch mal passiert.
Charles Hamilton? Oh, ey, du hast gerade so einen großen Knoten in mir befreit, weil ich seit Wochen wirklich drüber nachdenke, wie dieser eine Typ aus dieser Block-Era heißt. Den ich vergessen habe, den habe ich früher todes gefeiert. Dann ist er aus Verschwundene gibt es einfach nicht mehr. Charles Hamilton,
der Charles war Hamilton, das. Brooklyn Girls, mega guter Song. Es gibt ihn auch wieder tatsächlich. Der ist richtig abgeschissen, ne? Also ja. Wegen mehreren Dingen. Der war
doch so mit Asher Roth und so.
Ist genau, groß richtig, ja, genau. Und,
ich bin nicht auf den Namen gekommen.
Der ist richtig abgeschissen, dann wegen verschiedener Sachen, auch weil er eine Frau geschlagen hat, auch wegen Drogen und so weiter und so fort. Und dann gab es vor zwei Jahren oder so, glaube ich mal, so, ich weiß gar nicht, ob es ein Teaser oder eine ganze Doku war, die so ein bisschen eben verfolgt hat oder verfolgen wollte, wie der sich wieder zurückkämpft. Weil der auf jeden Fall ein guter Rapper war, aber der hat ja dann damals auch, hat er doch irgendein Mixtape rausgebracht, wo dann drauf stand, dass das Executive Producer von Jay Dilla, obwohl der zu dem Zeitpunkt schon tot war. Und
er relativ jung.
Und er relativ jung. Das hat auf jeden Fall auch so ein paar Real Keeper erzürnt. Aber Brooklyn Girls hieß der Song, glaube ich, auf jeden Fall sehr generell aus dieser Phase da. Mickey Facts und so.
War das 2011 oder
FKI.
So? Hipster Rap.
Hipster Rap, ja. Ganz genau. 2000, ja, so, naja, 8, 9, irgendwie um den Dreh rum.
Ja, ja, stimmt.
Neulich habe ich eine E-Mail wieder gefunden, die ich an Stefan Zillus, damaligen Chefredakteur von der Juice, geschickt habe, indem ich ihm das So Far Gone Mixtape von Drake gepitcht habe. Also hier wollen wir nicht mal was über den machen vielleicht.
Unfassbar. Ich musste mal ein Foto machen, weil die Leute dachten, ich bin Macklemore auf dem Hot 97 Summer Jam und zwar so Girls kamen zu mir.
Du hast gesagt, nein.
Ein Foto machen. Ich wusste zuerst nicht, warum sie ein Foto machen wollen. Dachte, die finden es einfach witzig, dass da so ein Dude, keine Ahnung, da, weiß auch nicht. Und dann habe ich noch so gehört, wie sie da geredet haben. Ist alles nicht.
Alter, ich werde immer nur für Steven Gätchen oder für Manuel Neuer gehalten.
Oh.
Kann man jetzt nicht sehen, ist ja ein Podcast.
Steven Gätchen.
Wer ist das nochmal?
Der hat ja Oscarverleihung und was macht er noch?
Immer roten Teppich bei Oscarverleihung, okay. Und hat später Schlag den Star moderiert.
Genau, und davor noch Tough, okay. Back in the Days.
Ja. Ja, krass, würde ich sagen, die letzten 5 Minuten sinnvoll genutzt.
Auf mich auch.
Ey, vielen Dank. Gegen Ende franzt du das Gespräch ein wenig aus.
Aber das ist doch das immer das Beste.
Aber du merkst, ja. wir haben das Bedürfnis, auch mal ein Interview zu geben und auch nochmal eine Geschichte zu erzählen.
Redebedarf.
Endlich, geil, nach all den Jahren.
Jetzt, wo endlich jeder seine eigene Plattform hat, aber jetzt.
Es hat ja auch nicht jeder eine Plattform. Also natürlich in der Theorie schon, ja. Aber es muss ja auch jemand hören. Insofern selbst großen Dank, dass du uns deine Plattform für unsere Scheiße hier zur Verfügung gestellt hast.
Dankeschön. Danke, dass ihr hier seid.
Sehr gerne.
Sehr, sehr gerne.
Okay, Leute, kauft euch das Buch und viel Spaß damit. Und euch viel Spaß heute Abend in Hamburg dann.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank.
Was wollen wir noch sagen? Wir müssen jetzt alle noch mal an einem Strang ziehen, ja, für den Buchkauf, damit es auch für die nächste Chartwoche noch reicht. Vielleicht kriegen wir die dritte Woche hin, man weiß es nicht genau.
Streamt das Buch auf die 1.
Ganz genau.
Schau mal, Leute.
In diesem Sinne.